bekommen einen anderen Einblick in die Welt und einen Blick auf die Welt und uns selber. Wenn wir uns auf die Geschichte, wie sie in 1. Mose 18, ab Vers 20 erzählt ist, einlassen, dann ist es tatsächlich ein bisschen so, als ob wir dabei wären. Und schon sind wir mittendrin und hören die Stimme Gottes. Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, es ist groß geworden und ihre Sünde, sie wiegt schwer. Ich will hinabsteigen und sehen, ob all ihr Tun dem Geschrei über sie entspricht, das zu mir gedrungen ist. Wenn nicht, will ich es wissen. Wenn wir Sodom und Gomorra hören, dann kann es eigentlich nicht schlimmer kommen. Wir verbinden die Namen dieser beiden Städte mit hemmungsloser Verrohung, mit Chaos und mit Untergang. Ihre Sünde wiegt schwer, so sagt Gott. Wer ihr nachgeht, stößt auf eklatant soziales Fehlverhalten, auf Gier und Geiz, auf Arroganz und Fremdenfeindlichkeit. All das kann man in der Bibel nachlesen. Aber das hört sich ja beinahe so an, als ob es dabei um uns gehe. Nicht von ungefähr zieht sich denn auch die Spur von Sodom und Gomorra durch die ganze Bibel. Immer wieder finden diese Städte und ihre Sünde Erwähnung. Sie gelten als Inbegriff des Bösen, als Muster einer menschlichen Gemeinschaft, die unter das Gericht Gottes fällt. Auch wenn wir damit nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Sodom und Gomorra ist die Welt, in der wir leben. Dass es uns bei dieser Vorstellung ganz bestimmt unwohl wird, das ist völlig klar. Denn damit wäre unsere Welt ja dem Untergang geweiht. Unausweichlich. Wir kennen ja den Ausgang der Geschichte. Dabei übersehen wir aber, dass das Vernichtungsurteil über Sodom und Gomorra gar nicht von vornherein feststeht. Gott will sich erst einmal selbst ein Bild von der Lage machen, ehe er über das Schicksal dieser Städte entscheidet. Ich will hinabsteigen, sagt er, und sehen, ob all ihr Tun dem Geschrei über sie entspricht, das zu mir gedrungen ist. Hinabsteigen will er und sehen, was da vor sich geht. Was für ein Gott, den das Klagegeschrei aus Sodom und Gomorra nicht kalt lässt. Der sich berühren lässt von dem Unheil, das die Stadt, die Städte erfüllt. Seltsam, dass es oft gerade solche Züge im Verhalten Gottes sind, die uns entgehen. In dieser Geschichte aber sind sie entscheidend. Denn das Zögern Gottes, seine Sorgfalt im Umgang mit den Menschen und ihren Verhältnissen geben Abraham die Gelegenheit, sich einzumischen. Er kann nun alles ins Feld führen, was für die Städte spricht. Und er macht sich in einer Weise zum Fürsprecher für die Stadt Sodom, dass selbst hartgesottene Beter ihre Mühe damit haben. Denn man muss sich schon fragen, ob das noch ein Gebet ist, mit dem wir es gleich zu tun bekommen. Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen, lesen wir da. Und es kann losgehen. Und wieder ist es Gott, der für eine Überraschung sorgt. In Wirklichkeit ist nämlich nicht Abraham es, der vor Gott stehen bleibt, sondern umgekehrt, Gott bleibt vor Abraham stehen. So der ursprüngliche Wortlaut. Weil man sich aber beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass Gott vor einem Menschen stehen bleibt, haben jüdische Gelehrte diese Stelle später selbst umgeschrieben. Eigenmächtig abgeändert. Nein, so respektlos darf man doch nicht von Gott reden. Er bleibt niemals vor einem Menschen stehen. Das ist unter seiner Würde. Aber er tut es eben hier doch. Er bleibt vor Abraham stehen und wartet darauf, was er zu sagen hat. Wir sind es gewohnt, auf Gott zu warten. Manchmal sogar sehr lange, bis er sich äußert oder gar eingreift. Doch wer weiß, vielleicht wartet er ja in Wirklichkeit auf uns. Vielleicht wartet er darauf, bis wir unsere Anspruchshaltung aufgeben. Unsere Trägheit im Beten und Handeln und endlich selber aktiv werden. Gott bleibt also vor Abraham stehen. Er zieht ihn ins Vertrauen und sucht das Gespräch mit ihm. Schließlich geht es um das Wohl und Weh einer ganzen Stadt. Es geht um Sodom und Gomorra. Es geht um die Welt. Dabei soll Abraham nicht außen vor bleiben. Hatte Gott ihm nicht gesagt, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden sollen? Darum geht es. Und Abraham nimmt hier seine Verantwortung wahr. Er tritt vor Gott als Anwalt für Sodom auf. Und Abraham trat herzu. Und sprach: Willst du wirklich den Gerechten zusammen mit dem Frevler wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie wirklich wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die in seiner Mitte sind? Das sei ferne von dir. So zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler zu töten, sodass es dem Gerechten wie dem Frevler erginge. Das sei ferne von dir. Der Richter der ganzen Erde, sollte der nicht Recht üben? Recht üben. Gerechtigkeit walten lassen. Das erwartet Abraham von Gott. Und das ist es auch, was wir von ihm erwarten. Gerechtigkeit. Aber was heißt das? Ist Gott gerecht, wenn er die Guten belohnt und die Bösen bestraft? Das würde ja naheliegen und darauf können wir uns bestimmt sehr schnell einigen. Auch die Frage, die Abraham gleich am Anfang stellt, liegt auf dieser Linie. Willst du wirklich den Gerechten zusammen mit dem Frevler wegraffen? Willst du etwa Gute und Böse in einen Topf werfen? Lieber Gott, das wäre aber ungerecht. Gerecht wäre, die Guten zu retten. Über die Bösen ist das Urteil ja längst gesprochen. Tja, so einfach ist das. Für uns. Nicht aber für Abraham. Er malt nicht schwarz-weiß. Er gehört nicht zu denen, die die Welt in Gute und Böse, Gerechte und Ungerechte aufteilen und sich dann auch noch zum Richter über sie aufschwingen. Wer aufmerksam liest oder hört, dem muss auffallen, dass Abraham mit Gott gar nicht in der Absicht verhandelt, das Leben der Guten, der Gerechten zu retten. Das setzt er voraus. Nein, Abraham geht es um die Bösen. Es geht ihm um die Rettung der ganzen Stadt. Vielleicht, so sagt er, sind 50 Gerechte in der Stadt. Willst du sie wirklich wegraffen und dem Ort nicht vergeben? Um der 50 Gerechten willen, die in ihrer Mitte sind? Liebe Schwestern und Brüder, Abraham ist uns hier weit voraus. Sein Denken ist anders und es ist kühn. Stellen wir uns ein Glas Wasser vor. Da steht es vor uns, einladend und frisch und sehr klar. Gerade recht, um den Durst zu löschen, und er ist heute Morgen auch schon da. Doch ein einziger Spritzer Wasserfarbe würde genügen, um das ganze Glas zu verschmutzen, das klare Wasser zu trüben und es ungenießbar zu machen. Abraham dagegen sieht es genau umgekehrt. Er hat ein trübes, ein verschmutztes Wasserglas vor sich. Und er behauptet nun, dass ein einziger Tropfen klares Wasser das ganze Glas reinigt. Das ist schwer vorstellbar, ja, das wird nicht funktionieren. Und trotzdem beharrt Abraham darauf: Willst du den Ort wirklich nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen? Das ist eine völlig neue Denkweise. Sie widerspricht aller Erfahrung und allem, was recht ist. Recht wäre, wie gesagt, wenn die 50 Gerechten am Leben blieben, wenn sie gerettet würden. Für die Rettung der ganzen Stadt gibt es keine Rechtsgrundlage. Ihr Untergang ist nicht mehr aufzuhalten. Oder vielleicht doch. Der Herr sprach: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich dem ganzen Ort um ihretwillen vergeben. Nirgendwo steht geschrieben, dass die Bösen um ein paar gerechter Willen zu schonen sind. Nirgends steht das. Wenn Gott es trotzdem tut, dann nicht, weil es recht wäre, sondern weil er barmherzig ist. Wer hätte gedacht, dass Gott bereits hier die Grundlagen legt für eine neue Gerechtigkeit? Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich dem ganzen Ort um ihretwillen vergeben. Und jetzt, nach der überraschenden Antwort und dem Einlenken Gottes, entwickelt Abraham eine seltene Leidenschaft für Sodom. Er feilscht mit Gott wie auf einem orientalischen Markt und handelt mit ihm die Zahl der Gerechten bis auf 10 herunter. Es lohnt sich, Schritt für Schritt der Verhandlung zu folgen. Und es wird haarklein berichtet. Abraham antwortete und sprach: Sieh, ich habe es gewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen von den 50 Gerechten 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt verderben? Er sprach: Ich werde sie nicht verderben, wenn ich dort 45 finde. Gott selber hat abgezogen. Und er fuhr fort, zu ihm zu reden und sprach: Vielleicht finden sich dort 40. Er sprach: Ich werde es nicht tun, um der 40 willen. Da sprach er: Abraham, mein Herr, zürne nicht, wenn ich rede. Vielleicht finden sich dort 30. Er sprach: Ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sprach er: Sieh, ich habe es gewagt, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort 20. Er sprach: Ich werde sie nicht verderben, um der 20 willen. Da sprach er: Mein Herr, zürne nicht, wenn ich dies eine Mal noch rede. Vielleicht finden sich dort 10. Er sprach: Ich ich werde sie nicht verderben um der Zehn willen. Als er aufgehört hatte, zu Abraham zu reden, ging der Herr. Abraham aber kehrte an seinen Ort zurück. Es ist, als ob wir dabei wären, oder? Vorsichtig, aber bestimmt tastet sich Abraham voran. Erst in 5er, dann in 10er Schritten. Und er baut vor: Mein Herr, zürne nicht, oder sieh, ich habe es gewagt, mit dir zu reden. Abraham weiß, dass es vermessen ist, was er tut. Er weiß, dass es keinem Menschen zusteht, mit Gott zu rechten. Staub und Asche bin ich, bekennt er. Aber, so möchte man hinzufügen, wo Asche ist, muss auch einmal ein Feuer gebrannt haben. Und dieses Feuer scheint noch nicht erloschen zu sein bei Abraham. Es brennt immer noch in ihm. Das Feuer der Leidenschaft für die Welt. In einer seltenen Mischung aus Ehrfurcht und Kühnheit tritt er vor Gott hin. Und je mehr sich Gott auf die Zahlenspiele einlässt, je deutlicher seine Barmherzigkeit zutage tritt, desto größer wird Abrahams Zutrauen und desto stärker sein Mut. Schließlich sind es 10 Gerechte, die ausreichen, um eine ganze Stadt mitsamt ihrem Unheil aufzuwiegen. Machen wir uns doch einmal klar: Die entscheidende Frage wird sein, wovon Gott sein Urteil abhängig macht. Von der Gerechtigkeit der wenigen oder von der Bosheit der vielen? Wenn er seinem Urteil die Sünde Sodoms zugrunde legt, dann ist alles verloren. Dann hat die Welt keine Chance. Wenn er aber auf die Gerechten sieht, dann gibt es Hoffnung. Und darauf setzt Abraham. Ja, er nimmt allen Mut und alle Kraft zusammen, damit Gott diesen Weg wählt. Und Gott hat diesen Weg gewählt. Um eines einzigen gerechten Willen hat er der Welt vergeben. Um eines einzigen Willen. Das Leben Jesu Christi und sein Tod am Kreuz wiegen alle Sünde der Welt auf. Oder, um mit Paulus zu sprechen: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete. Das ist die neue Gerechtigkeit. Davon leben wir, ich und du. Doch damit ist die alte Geschichte um Sodom und Gomorra nicht überholt. Ihre Botschaft ist nicht hinfällig. Wir können nicht daran vorbeisehen, dass es für die beiden Städte eben kein Happy End gegeben hat. Und wir fragen, warum? Die Antwort müsste uns ziemlich aufrütteln. Nicht die Bosheit der Menschen in Sodom, sondern der Mangel an Gerechten in dieser Stadt hat den Ausschlag gegeben. Der Mangel an Gerechten. Es waren nicht einmal 10. Das ist, wie ich finde, nicht nur ein Hinweis auf die Bedeutung der Kirche für die Welt, sondern auch eine ernste Anfrage an unsere Verantwortung. Wissen wir eigentlich, wozu wir da sind? In Kirchheim, in Schlierbach, in Weilheim? Wissen wir, welche Bedeutung wir haben in dieser Welt? Es kommt nicht darauf an, wie viele wir sind. Darauf kommt es nicht an. Viel wichtiger ist, dass uns der Geist des Evangeliums prägt und andere bei uns Orientierung finden und letztlich den Weg zu Gott. So kommt Hoffnung in diese Welt. So kann sie aufleben. Menschen, die die Welt retten wollen, werden oft belächelt und nicht für voll genommen. Bemüht euch nicht, ihr werdet scheitern. Auch Abraham hatte ja keinen Erfolg. Er konnte Sodom nicht retten. Aber er hat es versucht und ist dabei bis zum Äußersten gegangen. Er hat nicht aufgegeben. Sollte das umsonst gewesen sein? Ich gebe darauf zwei Antworten zum Schluss. Die erste hat die Form einer Geschichte. Sie stammt nicht von mir. Einer der gerechten Männer kam nach Sodom, entschlossen, seine Einwohner vor Sünde und Strafe zu retten. Tag und Nacht wanderte er durch die Straßen und Märkte und protestierte gegen Habgier, Diebstahl, Falschheit und Gleichgültigkeit. Zu Beginn hörten ihm die Leute zu und lachten. Dann ließen sie es sein und der Mann amüsierte sie nicht einmal mehr. Die Mörder mordeten weiter, die Weisen schwiegen, als ob kein gerechter Mann in ihrer Mitte wäre. Eines Tages trat ein Kind an ihn heran, gerührt vom Mitleid mit diesem erfolglosen Menschen und sagte, armer, fremder Mann, du schreist dich heiser. Siehst du denn nicht, dass es hoffnungslos ist? Freilich sehe ich es, antwortete der Gerechte. Weshalb machst du dann weiter, meinte das Kind. Ich will es dir sagen, sagte der Mann. Zu Beginn dachte ich mir, ich würde die Menschen ändern können. Heute weiß ich, dass ich es nicht kann. Wenn ich heute immer noch schreie, so geschieht es, weil ich verhindern will, dass die Menschen mich ändern. Wer schweigt, deckt das Unrecht anderer und macht sich mitschuldig. Wer protestiert, bewahrt das Recht und bleibt Gott und sich selber treu. Und das ist niemals umsonst. In der zweiten Antwort, die ich geben will, geht es ums Beten. Wenn wir Abrahams Gespräch mit Gott am Ende doch als Gebet verstehen wollen, auch wenn es reichlich unverschämt klingt, dieses Gebet, dann hat er uns ein Muster an Fürbitte hinterlassen, das unerreicht ist. Daran können wir uns halten. Was aber heißt Fürbitte? Kurt Marti, der vor kurzem verstorbene Pfarrer und Dichter aus der Schweiz, hat es einmal so gesagt. Hört genau zu. Fürbitte ist liebende Zuwendung, inneres Begleiten des anderen, ist Mitdenken, Mitleiden, das vor Gott zur Fürsprache für den anderen wird. Wer den anderen, gerade wenn er schuldig geworden ist, einbezieht ins eigene Denken, Fühlen, Beten, bezieht ihn damit auch ein in die Lebensgemeinschaft der christlichen Gemeinde, lässt ihn also nicht fallen, schließt ihn nicht aus, stößt ihn nicht zurück, sondern gibt ihm das Leben. Fürbitte ist Bejahung des anderen, ist dadurch Lebensspende, weil sie gerade auch den Schuldigen und Verlorenen wieder heimholt in den Lebensstrom, der Gott und seine Gemeinde verbindet. Fürbitte ist Bejahung des anderen, ist dadurch Lebensspende, weil sie gerade auch den Schuldigen und Verlorenen wieder heimholt in den Lebensstrom, der Gott und seine Gemeinde verbindet. Fürbitte, nein, Fürbitte ist nie umsonst. Amen. Wir nehmen uns ein paar Augenblicke der Stille und beten dann miteinander. Wir können jetzt schon aufstehen. Barmherziger Gott, du bist hinabgestiegen und hast dich unter die Leute gemischt. Und nun bleibst du vor uns stehen und wartest auf uns, auf das, was wir zu sagen haben, was uns am Herzen liegt, was uns schmerzt, was uns drückt, was uns bewegt. Wir wollen es dir sagen. Du, Barmherziger, hast uns gewürdigt, dass wir mit dir im Gespräch sind. Ja, wie auf Augenhöhe. Du hörst uns zu. Du gehst auf uns ein. Und es hat genügt, dass einer gerecht ist, um uns zu vergeben. Danke für dieses große Geschenk, von dem wir leben. Und so wollen wir auch Fürbitte tun für diese Welt, für unsere Nächsten, für den Allernächsten, aber auch für die Fernen, die uns in unserer Zeit so nahe kommen. Danke, dass es nicht umsonst ist. Du hörst, du reagierst, du schickst Rettung, du gibst Liebe und Leben. Danke für dein Nahesein, auch heute, an diesem Sonntag. Wir bitten dich, erfülle du uns mit deinem Geist, damit wir Menschen sind, die wissen, wozu sie da sind, welche Verantwortung sie haben und welchen Auftrag. Ich danke dir, dass auch der unscheinbarste Mensch Großes tun kann, indem wir beten, indem wir uns einsetzen für andere, indem wir Liebe austeilen und dich groß machen. Wir haben viel gehört heute schon im Gottesdienst von Menschen in der Nähe und in der Ferne. Sei du ihnen nahe in all ihren Angelegenheiten, in ihren Beschwernissen und in ihrer Freude. Noch einmal bitte ich dich für Marie und ihre Familie, begleite sie weiter. Wir denken auch an die Angehörigen von Rolf Meier, den wir zu Grabe getragen haben. Sei auch ihnen nahe, in der Trauer, in den Gedanken, die sie jetzt bewegen. Ich bitte dich für unsere Gemeinde und ihren Weg. Danke, dass du sie ins Leben gerufen hast und dass dieses Leben kein Ende hat. Bewahre die, die unterwegs sind, und bringe sie sicher zurück. Und all das, was wir auf dem Herzen haben, bringen wir vor dich in dem Gebet, das die Welt umspannt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte setzt euch noch einmal. Wir haben jetzt die Gelegenheit, unser Opfer einzulegen.